Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth im zweiten Kapitel. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Herr Gott, Heiliger Geist, hilf uns, ihn allein zu sehen, unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, an der Wiege hat man es dem kleinen Martin nicht gesungen, dass Gott durch ihn einmal die Kirche erneuern würde. Diesem Sohn von Hans und Grete Luder, der am 10. November 1483 in Eisleben zur Welt kam. An der Wiege hat man es ihm auch nicht gesungen, dass diese Erneuerung der Kirche und damit sein Leben und Schaffen einmal unter diesem Satz stehen würde: Christus allein. Ausgelegt und begreifbar durch die anderen drei Alleins, die wir schon gehört haben: allein durch die Schrift, allein aus Glauben, allein durch Gnade. Sicher wurde auch von Christus gesungen im Haus seiner Eltern, neben manchem Volkslied und Marienlied. Und bei seiner Taufe am nächsten Tag und wenn die Eltern mit ihm und dann auch später mit seinen jüngeren Geschwistern am Sonntag in der Kirche waren, wie damals fast jeder, der nicht zur Synagoge gehörte. Doch Christus allein, das hatte Martin Luther nicht mit auf den Weg bekommen. Denn Christus kam zwar vor, aber so, dass es hieß: Christus und. Christus und die Heiligen haben so viel gute Werke getan, dass die Kirche einen ganzen Schatz davon hat. Und wer davon daran Anteil bekommt, dem wird die Zeit im Reinigungsfeuer nach dem Tod verkürzt. Dieser Zwischenzustand, von dem gelehrt wurde, dass man dort erst mal ein paar hundert Jahre ist, bevor man dann in den Himmel kommt. Und im Alltag schienen die Heiligen oft näher zu sein. Seine Mutter mag bei seiner Geburt die heilige Margareta angerufen haben, die Schutzheilige der Gebärenden. Und sein Vater, der als Bergmann schon manchen Kollegen verloren hatte, durch Explosionen unter Tage, durch einstürzende Stollen, der wird die heilige Anna angerufen haben, die Schutzheilige der Bergleute. Und Martin Luther selbst hat in der Not zur Mutter Gottes gebetet, zu Maria. Als er Student der Rechtswissenschaft in Erfurt war, ist er manchmal zu Fuß nach Mansfeld zu seinen Eltern gegangen. Und einmal hat er sich auf dem Weg die Schwertspitze von seinem eigenen Schwert so ungünstig in den Oberschenkel gerammt, dass er eine Hauptschlagader getroffen hat. Und er hat gedacht, er verblutet, er hat zur Maria gerufen. Man konnte dann einen Wundarzt holen, er hat diese Wunde verbunden. Und in der Nacht ist sie nochmal aufgebrochen und er hat wieder nach Maria gerufen. Später hat er im Rückblick gesagt: Ich wäre auf Maria gestorben. Liebe Schwestern und Brüder, wie ist das heute unter denen, die sich zur Kirche halten? Welche Rolle spielen Heilige für sie? Welche Rolle spielt Christus? Da gibt es sicherlich Unterschiede. Ich habe letztes Jahr in Rom das Grab des heiligen Sebastian gesehen, eines frühen Märtyrers der christlichen Kirche über den Katakomben. Und da steht auf einer großen Steinplatte, so hoch oder noch höher, Wenn dort Messe gehalten wird, an dieser Stelle, für wen auch immer sie gehalten wird, die Person hat dann vollständigen Erlass aller Sündenstrafen, kommt aus dem Fegefeuer frei, bestätigt auf Latein von den Päpsten. Andere, denen heute an christlichen Werten liegt, haben ihre Vorbilder. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King oder Mutter Teresa. Auch wenn sie den regelmäßigen Gottesdienst vielleicht nicht so wichtig finden, die bewundern sie, daran orientieren sie sich. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, irgendwie feiern alle Kirchen in Deutschland dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Zugleich wird in unserem Land gelehrt, dass es keinen Zorn Gottes mehr gibt. Dass wir deshalb auch gar nicht die Gewissheit brauchen, dass Christus vom Tod auferstanden ist oder dass er für unsere Schuld gestorben ist. Sicherlich, es gibt daneben auch andere Stimmen, auch in der größten evangelischen Kirche in unserem Land. Und ich stelle inzwischen fest, dass es nicht nur überall luthert, wie ich letztes Jahr dachte, sondern dass da an fast unerwarteten Stellen auch einiges zu hören ist davon, dass Sünde eben nicht nur etwas zu tun hat mit nicht gezahlten Steuern und dass wir uns selbst nicht retten können. Man hört davon bis hinein in ein Popmusical über Luther, das in diesem Jahr an mehreren Stellen aufgeführt wird. Trotzdem, Christus allein, das ist kaum die Botschaft in diesem Jubiläumsjahr. Aber für Paulus ist genau das die Zusammenfassung von dem, was er den Christen in Korinth gepredigt hat. Als ich zu euch kam, schreibt er, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Keine großen Gedankengebäude hat er in die Großstadt Korinth damals in Griechenland gebracht, wie die Philosophen das taten, keine hohe Weisheit, wie sie dort zwar bewundert wurde, aber von der nur ganz wenige etwas hatten, nämlich die jungen Männer, die von einem so wohlhabenden Hintergrund waren, dass sie es sich leisten konnten, statt zu arbeiten, jeden Tag einem Weisheitslehrer zuzuhören. Gebildet genug war Paulus, er hätte da durchaus mithalten können, aber er hielt etwas anderes für richtig. Unter ihnen nichts zu wissen, nichts zu predigen, als allein Jesus Christus. So dumm das klang in den Ohren dieser Stadt. Christus, den Gekreuzigten, der wie ein Verbrecher hingerichtet worden ist von der römischen Weltmacht. Gebildet genug war Martin Luther auch. In der Schule hatte er Latein lernen müssen, lesen und sprechen. Er kannte die griechischen und römischen Schriftsteller, hatte von denen viel mehr gehört am Anfang als von der Heiligen Schrift. Er kannte die Kirchenväter, die Texte der Konzilien, der christlichen Zusammenkünfte. Er hat selbst an der Universität Vorlesungen über all das gehalten. Aber er hat etwas erlebt, das Paulus hier auch anspricht. Schwachheit, Furcht und großes Zittern. Er hat als Mönch seine Schwachheit erlebt. Gott sollte er lieben, dazu sollte die ganze Disziplin im Kloster dienen. Diese Gebetszeiten, alle paar Stunden, Tag und Nacht, keine Nacht durchgeschlafen, die Fastengesetze, diese Selbstbestrafung mit der Geißel auf den Rücken, bis alles wund war. Aber er hat gemerkt, dass der Gehorsam, den er dadurch bei sich selber erzwingen wollte, nicht aus Liebe zu Gott kam, sondern aus Angst. Und dann hat er gedacht, das zählt ja nicht. Und so hat er dieses große und hohe Wort im Römerbrief gehasst, das Wort von der Gerechtigkeit Gottes, denn er konnte Gottes Willen nicht gerecht werden. Und wir wissen aus den Aufzeichnungen, dass er sich mehr bemüht hat als viele seiner Klosterbrüder. Und um gerecht zu werden, dazu konnte ihm auch nicht die hohe Weisheit der Philosophen helfen, nicht die gelehrten Diskussionen, die es seit dem Mittelalter gab, ob Christus auch mal gelacht hat oder ob im heiligen Altarsakrament nach dem Sprechen der Worte Christi, mit denen Brot und Wein gesegnet werden, tatsächlich noch Brot da ist oder ob es nur noch wie Brot aussieht, das alles hat ihm nicht geholfen. Geholfen hat ihm auch nicht das Argument, dass in diesen Monaten an manchen Stellen zu lesen ist, dass man nämlich im Mittelalter Angst gehabt hat vor dem Zorn Gottes und vor der Hölle. Und heute wissen wir, dass es das beides gar nicht gibt. Wegdenken, liebe Gemeinde, kann man nur etwas, was Menschen herbeigedacht haben, was sie sich ausgedacht haben. Wegdenken kann man nicht ein Gericht, zu dem die Vorladung schon unterwegs ist und in dem sich jeder von uns am Ende vor Gott verantworten muss. Und die ewige Verdammnis kann man auch nicht wegdenken, in der ein Leben hier ohne Christus dann dort endgültig wird. Da helfen auch die logischsten Gedanken nicht. Aber dann hat Luther etwas entdeckt. Die Historiker sind sich bis heute nicht einig, ob es im Turm des Augustinerklosters in Erfurt passiert ist oder auf dem Abort, wie er selbst später gesagt hat. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, da kommen bei manche Gedanken. Es ist nicht entscheidend, wann es genau war oder wo. Es ist entscheidend, was er wiederentdeckt hat, nämlich, dass die Gerechtigkeit Gottes die ist, die er uns schenkt. Eben deshalb, weil wir sie haben müssen, um gerettet zu werden und weil er sie bei uns nicht findet, weil wir sie nicht selber fertig bringen können, und weil wir doch ohne sie nicht zu ihm kommen können. Und diese Gerechtigkeit Gottes in Person, das ist sein Sohn. Wer den hat, der hat die Bezahlung für seine Schuld, der hat die Wiedergutmachung. Der hat an dem Tag, wenn ihn die Vorladung erreicht, den entscheidenden Fürsprecher, der wird von Gott freigesprochen. Und deshalb kam für Paulus alles darauf an, nichts zu kennen und nichts zu predigen als Christus allein. So wird es übrigens vom Heiligen Geist gesagt, dass der nur dieses eine Thema kennt, Christus allein. Und deshalb war Paulus zornig auf Petrus, als der auch nur ein paar von den jüdischen Vorschriften wieder verbindlich machen wollte. Da ging es nicht darum, dass einige, die selbst aus dem jüdischen Volk kamen, freiwillig weiter nach vielen Regeln leben wollten. Petrus wollte sie insgesamt wieder einführen. Paulus war zornig. Denn damit ist es wie mit dem Sauerteig. Wenn davon ein bisschen ins Brot kommt, der durchzieht den ganzen Brotteig. Und dieser Sauerteig, das lesen wir in der Heiligen Schrift, das ist die alte Vorstellung, dass wenn Gott ein gutes Leben von uns haben will, dass wir es ja auch irgendwie fertig bringen müssen. Und die Vorstellung, wenn ich in diesem Leben halbwegs zurechtkomme, werde ich auch zurechtkommen, wenn ich dann am Ende vor Gott stehe. Das ist der Sauerteig der Pharisäer, die Beachtliches geleistet haben an Frömmigkeit, aber eben überzeugt waren, ihr eigener Beitrag muss dabei sein, sonst können sie nicht zu Gott kommen. Sobald es heißt, wir müssen durch Christus gerettet werden, aber wir müssen auch selbst etwas dazu tun, dann durchzieht dieser Beitrag alles andere. Dann meinen wir, entweder so schlecht sind wir ja gar nicht und wir nehmen Christus damit seine Ehre. Denn wozu ist er dann am Kreuz gestorben? Oder wir werden mit unserem eigenen Beitrag nie fertig. Und unser Gewissen findet keinen Frieden. Nein, liebe Schwestern und Brüder, damit es in unserem Leben neu wird, muss das Alte raus. Das Vertrauen auf uns selbst, selbst wenn es nur der kleinste eigene Beitrag sein sollte. Christus allein, das ist das Evangelium. Er allein hat das Gesetz Gottes gehalten. Er allein hat die ganze Strafe für unsere Sünde getragen. Hörst du es, die ganze Strafe? Er allein hat am Ostermorgen den Tod besiegt. In seinen Namen bist du hineingetauft und nicht auch ein bisschen in deinen eigenen. Sein Name wird im Gericht dein Freispruch sein. Und durch ihn allein kommst du dort hinein, wo einmal nur noch Gerechtigkeit und Heiligkeit sein wird, wo du einmal nur noch gerecht und heilig sein wirst durch seine Gnade. Diese Botschaft des Paulus, die hat ihm damals in Korinth Reaktionen eingebracht, die zwischen den Zeilen der Korintherbriefe noch deutlich zu hören sind. Dummes Zeug und was sie alles gesagt haben. Mit Furcht und Zittern hat er deshalb dort davon geredet. Und sie haben es angenommen. Sie haben sich taufen lassen. Sie gehörten zur kleinen christlichen Gemeinde in dieser großen Stadt. Und als er dann weiterzog nach anderthalb Jahren, dann haben sie doch wieder nach ganz anderen Dingen geschielt. Sicherlich, er war ihr erster Pfarrer gewesen, das prägt ja eine Gemeinde auch. Sie hatten sich auf ihn eingestellt, aber als dann andere kamen, merkten sie mit einem Mal, wie mitreißend es sein kann, wenn einer sich so gut verkaufen kann. Jetzt kamen große Gefühle dazu und Erfolgsgeschichten, mit denen man auch manchen außerhalb der Gemeinde beeindrucken konnte. Jetzt verglichen sie den Paulus mit diesen nachgerückten Aposteln. Schreiben konnte er ja kräftig, meinten sie, aber wenn er dann da war, wenn man ihn selber erlebte, war es nicht beeindruckend. Paulus, dieser Name, den er nach seiner Bekehrung meistens verwendet, der heißt der Kleine. Er gebraucht ihn wohl auch deshalb, weil es ihm immer darum geht, Christus allein und nicht die Person des Predigers. Aber es schien jetzt fast so, als ob das in Korinth passen würde. Der kleine Paulus und die großen Apostel, die nach ihm kamen. Und so ähnlich hat man über Martin Luther zu seiner Zeit geredet. Das Mönchlein aus Wittenberg wurde er genannt. Es gab Flugblätter, die ihn zeigten als Assistenten des Teufels oder als siebenköpfiges Ungeheuer. Und als er nach Worms sollte, als er dort vor Kaiser und dem Abgesandten des Papstes erscheinen musste, da wusste er, dass er ihnen menschlich nichts entgegenzusetzen hatte. Das freie Geleit, das man ihm zugesagt hatte, das war auch nichts wert, denn sobald er dort als für einen Ketzer erklärt worden wäre, hätte das nicht mehr gegolten. Er hatte nur eins. Er hatte nur das Wort Gottes. Und da können wir ganz einfach einsetzen, Christus allein. Ja, Martin Luther hatte Grund zu Furcht und Zittern bei seinem Einzug in Worms, aber er hatte die andere Furcht hinter sich, die vor Gottes ewigem Gericht. Er hatte das einzige Mittel dagegen gefunden, Christus allein. Er wäre bereit gewesen, auch das zu widerrufen, aber dann hätten sie ihm beweisen müssen, dass dieser Satz nicht aus Gottes Wort ist, dass er gegen Gottes Wort ist. Und dann, liebe Gemeinde, wäre nicht nur alle Hoffnung auf einen gnädigen Kaiser und Papst dahin gewesen, sondern alle Hoffnung auf einen gnädigen Richter im letzten Gericht für ihn und für Kaiser und Papst und für alle Menschen. Aber nun ist Christus für unsere Sünden gestorben nach der Schrift und auferstanden am dritten Tag. Nun steht es im Römerbrief im dritten Kapitel, dass der Mensch gerecht wird. Ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und Gott hat diesem Wort Kraft gegeben, hat das noch junge Medium des Buchdrucks dazu benutzt, dass es verbreitet wurde und die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen am Ende des ausgehenden Mittelalters und die Bedrohung durch ein großes nichtchristliches Heer, das vor den Toren Wiens stand. Und es ist überall in Deutschland gepredigt worden, in deutscher Sprache, von der Kanzel. Ja, auch die Gottesdienstordnung hat's mit gepredigt, als sie dann auf Deutsch eingeführt wurde. Und die Menschen haben sich's gegenseitig zugesungen mit den neuen Liedern. Nun freut euch, lieben Christen mein, und lasst uns fröhlich singen, dass wir getrost und allein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat, gar teuer hat er's erworben. Jetzt ist gerade das passiert, was da auf den Gassen und den Marktplätzen passierte. Dieses Lied wurde draußen gesungen von den Leuten. Das hat ja auch diese Tanzmelodie, dieser Schrittwechsel am Anfang, die Freude, die den ganzen Menschen mitnimmt. Und auf die Weise hat sich's verbreitet, diese Botschaft. Das ist eines der ersten Lieder, die Luther auf Deutsch gedichtet hat. Da ist die ganze Reformationsbotschaft drin. Ich denke, es wird nochmal vorkommen dieses Jahr im Gottesdienst. Dass sich Christenmenschen darauf verlassen, auf Christus allein, das kommt in allen Konfessionen vor, Gott sei Dank. Martin Luthers Vater Hans wurde auf dem Sterbebett gefragt, was er glaubt. Und er hat sich zu dieser Botschaft seines Sohnes bekannt. Gebe Gott, dass auch manches, was zur Reformation in diesen Monaten gesagt und gedruckt und gezeigt wird, dazu beiträgt, dass diese Botschaft gehört wird. Gott erhalte uns dieses Evangelium, dass wir allein durch Christus gerettet sind, dass wir dann noch genauer sagen als vorhin, nein, Christus spielt für mich nicht eine besondere Rolle oder die Hauptrolle. Genau genommen spielt er für mich gar keine Rolle. Er hat das Drehbuch geschrieben für mein Leben. Er hält mein Leben in der Hand. Er hält die Welt in der Hand. Und egal, ob dir dieses Christus allein schon an deiner Wiege gesungen wurde oder ob du es später zum ersten Mal gehört hast, das soll dein Lebenslied sein. Das soll einmal an deinem Sterbebett gesungen werden. Und das gilt für uns alle. Denn unser Glaube steht nicht auf Menschenweisheit, sondern in Gottes Kraft, in der Kraft seines Wortes, das selig macht alle, die an ihn glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben.